deine Utopie.
Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von unserem Podcast Empathie ist keine Utopie. Ich bin Lukas und bin wieder mit meinen beiden Co-Hosts Heiner Torborg und Maria Meiler. Und wir sprechen in der heutigen Folge über das Thema Empathie schlägt Intelligenz. Und ich würde die Diskussion gerne eröffnen mit einer Frage an dich, Heiner. Du hast ja viele Führungskräfte erlebt, die es bis ganz an die Spitze geschafft haben. Und mich würde da einfach mal interessieren, wie so deine Beobachtung war, wenn du ja mal zurückblickst, vielleicht auch anhand von einem Beispiel einer Person, die du da begleitet hast, wie die sich entwickelt hat oder wie schnell du auch gemerkt hast, dass es eine Person ist, die es gegebenenfalls an die Spitze schaffen könnte.
Also es ist ja immer sehr schwer, Personen, das Potenzial von Personen einzuschätzen. Ich habe ja häufig in der Vergangenheit junge Menschen kennengelernt, die im Studium waren, im MBA-Studium zum Beispiel, an einer dieser Elite-Universitäten in den USA oder auch natürlich bei uns. Und da ist die Failure Rate, also die, wo man sich dann tatsächlich irrt in der Potenzialanalyse, schon ziemlich hoch. Weil bei einem 25-Jährigen oder einer 25-Jährigen zu sagen, diese Person werde ich in 20 Jahren als CEO eines DAX-Konzerns sehen. Auf dem Weg dahin gibt es so viele Zufälle, die alles wieder auf den Kopf stellen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass es zwischen Empathie und Intelligenz keine Korrelation gibt. Wenn jemand hoch empathisch ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Person auch intelligent ist. Ja? Und umgekehrt ganz genauso, ganz im Gegenteil. Ich glaube, zu viel Intelligenz, das habe ich zumindest erfahren in einzelnen Fällen, zu viel Intelligenz schadet der Empathie, beziehungsweise steht der Empathie entgegen. Und beides kann man ja nicht lernen. Intelligenz ist da oder ist nicht da. Und das Gleiche gilt für Empathie. Ist es da oder ist es nicht da? Am Ende des Tages ist Empathie für mich ausschlaggebend. Da kommen wir nämlich zurück auf die Persönlichkeit. Kompetenz ist wichtig, aber Kompetenz allein macht aus niemandem einen erfolgreichen CEO. Wenn die Persönlichkeit nicht stimmt, dann kannst du das mal gerade vergessen.
Da möchte ich dich voll unterstützen. Also gerade diese nicht existierende Korrelation zwischen Empathie und oder emotionaler Intelligenz und einem Intelligenzquotienten, ne? Würde ich, ohne dass ich dazu jetzt Studien kenne, ich habe nur noch nie eine gesehen, die eine solche zeigt. Ich könnte jetzt umgekehrt nicht sagen, ich habe eine gesehen, die das Gegenteil belegt. Und trotzdem würde ich sagen, aus Erfahrung, ja, da, die muss nicht existieren und manchmal steht der Kopf dem Herz schon ganz schön im Weg. Also das ist etwas, was wir tatsächlich mit Führungskräften wieder erlernen. Das ist oft die Hauptaufgabe, die Leute aus dem Kopf zu holen und ins Fühlen zu bringen, ins Mitfühlen zu bringen, auch ins Verständnis zu bringen. Das hat unter anderem eine konzeptionelle Komponente. Eine kognitive Komponente und trotzdem ist sie was anderes als Intelligenz, die zum Beispiel Strukturen setzt und so weiter. Ja, die kann man, könnte man kombinieren, also zum Beispiel im Profiling kombiniert man das. Ja, man hat Analyseinstrumente, man spürt hinein und dann assesst man entlang eines Analyseinstruments bestimmte Ausprägungen. Nur das ist nicht nötig, um einen guten Job als Führungskraft zu machen. Nötig ist, dass ich wirklich spüre und fühle, was ist vielleicht wichtig, was ist notwendig, was braucht mein Gegenüber, was braucht mein Team, um auf das einzugehen. Und dazu muss ich nicht zwingend morgen die neuen mathematischen Formeln knacken können. Also das sind einfach zwei unterschiedliche Disziplinen. In der Führung würde ich auch sagen, ist Zweiteres manchmal eher hinderlich. Das muss nicht so sein, das wäre jetzt auch falsch zu sagen. Mir fallen einige Beispiele ein, wo sich definitiv beides kombiniert. Und doch, wenn man nur eins wählen müsste, würde ich immer auf die emotionale Intelligenz gehen, wenn es um Teamführung, um Leadership, um Unternehmensführung und Unternehmertum geht.
Ja,
Ja, es gibt ja auch ganz oft das Beispiel, ich denke gerade so ein bisschen an das, was mir im Täglichen auch immer mal wieder widerfährt mit Kandidaten oder mit Klienten. Und es gibt durchaus das Beispiel, besonders wenn man sich jetzt die ganze Digital- und Tech-Szene anschaut, dass Leute, die gerade eben diesen Sprung machen wollten in Richtung wirklich einer richtigen Führungsverantwortung, ja, wo man dann auf einmal wirklich große Teams auch unter sich hat, dann entscheiden, ich gehe lieber wieder ein Stück zurück, weil ich selber merke, ich möchte halt an diesem fachlichen Thema viel stärker dran sein. Und das sind dann im Zweifel wahrscheinlich die Leute, die auf dem Papier intelligenter vielleicht sind, ja, aber halt diese emotionale Intelligenz nicht haben, wirklich die Leute zu führen. Und das dann selber irgendwo auch reflektieren, verstehen und dann sagen, okay, ich verzichte auf jetzt die große Managerkarriere oder die große Karriere in Richtung Vorstand, sondern bleib lieber 2, 3 Level drunter und habe aber dafür halt mein fachliches Thema, wo ich mich einfach am Ende des Tages mit meiner ja, Intelligenz oder der Forschung ausleben kann.
Und deswegen muss man auch unterscheiden zwischen Management und Leadership.
Ja.
Management oder ein Manager, der kann kontrollieren, der ist kompetent, der kann Leuten erzählen, wie Dinge funktionieren, aber Führung ist, wenn die andere Seite fehlt, extrem schwierig. Und für Vorstandsetagen brauchst du Leadership. Da brauchst du eben keinen Kontrollfreak, sondern einen, der wertschätzend seinem Team zugewandt ist. Und das können nur relativ wenige Menschen, weil die emotionale Intelligenz nicht sehr weit verbreitet ist.
Und es ist gleichzeitig auch ein wenig ein, ich nenne es mal, soziales Problem, ein Anerkennungsproblem. Die Stufen einer höheren Führung werden oft als besser gewertet als die von Management und als die von auch gar nicht Management, zum Beispiel jetzt Forschung. Oder also sind das muss nicht immer auch nur im Forschungsbereich sein. Das können auch einfach Content-Rollen sein, die keinerlei von Management oder Führung beinhalten. Und die Wertung, finde ich zumindest, ja, so wie ich das täglich erlebe, geht schon Richtung, du bist etwas Besseres, wenn du in die Führung kommst, oder du bist vielleicht nicht gut genug, wenn du es nicht schaffst. Und das ist schade, denn so verstellt man manchen oder bringt man manche Menschen in Rollen, die sie einfach gar nicht können, die ihnen nicht liegen, weil sie einfach auch dazugehören wollen. Bei Google fand ich zum Beispiel, haben wir das relativ gut gelebt, denn da hast du einfach starke Content-Rollen. Ja, so ein Creative Director oder sowas, also so eine Art Rolle, ist hoch angesehen und hat im Prinzip, also im Normalfall keine Reportees oder ganz wenige, die vielleicht bei der Seite stehen, um jetzt Inhalte zu unterstützen. Nur das ist dann, sagen wir, nicht das, was wir an Führung verstehen, wenn wir jetzt an eine CEO-Rolle denken. Und die haben ein hohes Ansehen im Unternehmen, genauso wie auch eine hohe Führungsrolle ein Ansehen hat. Und ich habe das einmal erlebt mit jemand, der unter Vorstandslevel bereits angesiedelt war, da unglaubliche Schwierigkeiten hatte und ihm das einfach keinen Spaß machte. Der war nicht mal richtig ungeeignet, also würde ich sagen, jetzt auch von außen betrachtet, ne, hat eigentlich vieles gut funktioniert. Und trotzdem war er wahnsinnig unglücklich in der Rolle. Und nach, sagen wir mal, so einem halben Jahr Begleitung hat er tatsächlich entschieden, sich in eine Rolle wieder versetzen zu lassen, die er vorher hatte, die ihm wunderbar lag. Und das war eine wissenschaftliche Rolle. Ja, das war im Pharmabereich, also im präklinischen Bereich dann. Und da hat er eine richtig gute Karriere hingelegt, auch für die Entwicklung eines Produkts, was der so nie geschafft hätte. Und dafür hätte er wahrscheinlich nur mittelmäßig performt in einer Leadership-Rolle. Das fand ich beachtlich damals. Das hat mich auch wirklich sehr glücklich gestimmt, dass es so Fälle gibt. Und fand ich auch extrem mutig, weil es eben kein besonderes Ansehen hatte im ersten Moment.
Da sind wir bei dem Punkt Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis fällt ja sehr vielen Menschen sehr schwer. Und deswegen muss man das eigentlich bewundern, dass jemand sich gegen die konventionelle Rolle, was Karriere anbetrifft, entscheidet und sagt, ich will Spaß an meinem Job haben, ich werde mir das nicht zumuten. Denn das ist ja für die Umwelt zunächst einmal, was macht der denn jetzt? Was ist mit dem los? Ja? Und da braucht es Mut, zu sagen, ich will den Weg nicht gehen. Ich will den Weg gehen, der mir am besten, zu mir am besten passt. Und das ist Größe, menschliche Größe.
Ja, das Verspüren, also jetzt mal platt ausgedrückt, genug zu sein, gut genug zu sein. Ja. Und nicht das Bedürfnis zu haben, von anderen als gut genug betrachtet zu werden.
Ja.
Absolut. Weshalb, also stimme ich dir 100% zu, das ist die Basis für alles, was wir im Leadership-Bereich machen. Die ersten, also wenn ich jetzt mal an so klassische Entwicklungsjourneys denke, der erste Baustein ist Self-Awareness. Immer.
Ja.
Ja, das ist oft sehr unpraktisch, weil da gibt es halt nicht das eine Tool und dann bin ich's und habe ich's, sondern das ist wirklich harte Arbeit.
Ja.
Richtig harte Arbeit. Und das heißt richtig viel Mut aufbringen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und mit dem, was man da sieht, was vielleicht allem widerspricht, was man erlernt hat, als gut und richtig zu empfinden.
Also ich erlebe das ja immer wieder bei meinem eigentlichen Search-Geschäft, dass, also erstens, es gibt immer nur einen Sieger und dann gibt es zweite Sieger, also die den Job dann nicht bekommen. Und da gibt es zwei Reaktionen, wenn man diesen Kandidaten absagt. Der eine sagt, okay. Und fragt überhaupt nicht, warum. Und dem sage ich es auch nicht.
Mhm.
Der andere oder die andere sagt, okay, ich nehme das mal zur Kenntnis, aber ich würde schon gerne verstehen, warum. Und dann erkläre ich das. Aber wenn ich diese Neugierde von der anderen Seite nicht bekomme, also danach fragen, was ist der Grund, warum habe ich die Rolle nicht bekommen, dann lasse ich diesen Menschen lieber in seiner Scheinwelt, der will das nämlich gar nicht wissen.
Mhm.
Der hat Angst davor.
Ja.
Ja, da würde ihm ja vielleicht ein Spiegel vorgehalten und es gibt viele Menschen, die mögen nicht in den Spiegel gucken.
Mhm.
Nur wenn sie die Augen noch zu haben.
Mhm. Ja. Und der Spiegel umgekehrt hängt. Ja.
Was sagst du dazu, Lukas?
Ja, ich glaube, da gibt es viele Themen. Natürlich stimme ich mit vielen Sachen überein. Ich glaube, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, das haben wir, glaube ich, jeder, sowohl Heiner als auch Maria, ihr habt das ja beide gesagt. Ich glaube wirklich, die eigene Wahrnehmung von Erfolg ist, glaube ich, sehr entscheidend. Ja. Und die ist natürlich gepaart mit extrem viel auch Selbstzweifel, besonders wenn man eben in diesem Bereich Forschung oder der eigentlich in dem Bereich ist, zum Beispiel auch eine Firma wie Google, wo ich auch relativ viel mitbekomme, weil tatsächlich meine Schwester ja auch bei Google bzw. DeepMind ist und dort eben in der Forschung ist. Und sie hat immer zu mir gesagt, sie macht genau das Gleiche, was sie davor in der Uni gemacht hat, macht es nur jetzt für viel mehr Geld für ein Unternehmen. Und innerhalb von Google sind diese Personen sehr angesehen. Das heißt, sie hat überhaupt gar nicht diesen Drang zu sagen, sie möchte irgendwie in eine Management-Karriere beziehungsweise eine Leadership-Karriere dann sich weiterentwickeln und irgendwann die Karriere leider innerhalb von Google hocharbeiten, sondern sie bleibt eigentlich am Ende des Tages auf der Ebene, macht das, was ihr Spaß macht, macht das, was sie irgendwo verwirklicht. Nichtsdestotrotz, wenn sie jetzt in der Runde ist mit uns als Familie oder mit mir, mit meinem Vater oder auch mit anderen, dann sagt sie schon immer, sie hat das Gefühl, dass sie irgendwie mehr aus der Karriere rausholen müsste, weil sie an sich in einem Bereich ist, der sehr stark gefördert wird, der aktuell sehr gefragt ist, künstliche Intelligenz, Robotik. Und in unserer Wahrnehmung, da tappe ich mich schon, am Ende des Tages Erfolg, irgendwo in einer Führungsposition zu sein, ist. Also so sehe ich das. Aus welchem Grund auch immer, kommt wahrscheinlich auch aus dem Beruf, weil wir natürlich mit diesen Leuten hauptsächlich irgendwie zu tun haben, die da in Richtung Vorstand sich hocharbeiten wollen. Aber ich finde eben dieses Thema kommt jetzt ein bisschen ab eigentlich von dem Titel unserer Folge, aber diese wirklich eigene, die Wahrnehmung des Erfolgs oder woran man den eigenen Erfolg definiert, finde ich extrem spannend.
Damit, wir können das ja auch ein bisschen anders formulieren, reden wir mal über das Peter-Prinzip.
Mhm.
Es ist extrem wichtig, finde ich, dass die Person, um die es geht, rechtzeitig erkennt, du bist gerade davor, das Peter-Prinzip zu verwirklichen. Geh lieber einen Schritt zurück oder mach nicht noch einen weiteren Schritt, weil du dann bewegst du dich aus dem, was du kannst, heraus. Und dann fehlst du. Dann fällst du. Und dann kommt die Niederlage.
Könntest du uns netterweise und den Zuhörern noch mal kurz beschreiben, was das Peter-Prinzip beinhaltet?
Das Peter-Prinzip ist das Ende einer kontinuierlichen Beförderung, das im Off landet, weil in dem Augenblick, wo das Peter-Prinzip erfüllt ist, versagt die Person. Die ist dafür nicht mehr qualifiziert, weder emotional noch fachlich. Leider gibt es viele Manager, aber auch einige Leader, die das steuern und nicht den Mut haben, der Person zu sagen, weißt du was, mein Lieber, die nächste Stufe ist eine zu viel. Man möchte ja nicht in eine Konfrontation geraten, sondern man möchte ja, dass alle nett sind.
Und oft sehen sie es auch nicht. Ich glaube, manchmal erkennen sie es auch nicht.
Stimmt. Sie erkennen es zu spät.
Mhm. Ja, wenn schon passiert ist.
Dann ist er in den Brunnen gefallen.
Ja, genau. Gut, so ein Scheitern, sagen wir so, Scheitern ist im Leben auch nicht so verkehrt, denn dadurch merken wir mit Vehemenz, dass wir irgendwo was ändern müssen. Was sich sonst so schleichend gehalten hat und die Notwendigkeit, der Druck nicht hoch genug schien. Also das heißt, manchmal ist es auch nicht so schlecht, wenn jemand wohin befördert wird. Es ist zwar dann, sagen wir, auch fürs Umfeld vielleicht, dass man sagt, wir lernen aus der Situation und genau auf diese Dinge schauen wir das nächste Mal richtig gut, wenn es um die nächste Beförderung in so einem Bereich geht. Und für die Person selbst natürlich auch. Trotzdem ist es schmerzlich. Also an sich bin ich jetzt auch ein Freund davon, dass man die Aktivierungsenergie eher früher aufbringt, sein Leben zu steuern und eben zu verstehen, wer bin ich denn, wohin möchte ich denn, was treibt mich an, wie du sagtest, ja, wirklich, also die eigenen Ziele für sich so definiert, die können mit der Konvention gehen oder auch gegen die Konvention, die halt die eigenen sind. Und danach dann lebt und danach eben die Aktivierung auch aufbekommt. Nur manchmal braucht es auch das Scheitern, richtig auf die Nase fällt.
Absolut. Scheitern, wenn man daraus lernt, gehört zum Leben. Die andere Seite, Scheitern, wenn man nicht daraus lernt, gehört auch zum Leben. Aber die möchte man eigentlich nicht.
Stimmt.
Und wenn ich in Deutschland mir anschaue, wie man mit Vorständen umgeht, die eigentlich überfordert sind, dann ist das immer sehr teuer. Weil man möchte ja, wie soll ich das mal nennen, den Schein wahren. Und dann wird eine Vorstandsverlängerung gemacht und wenige Monate später wird er vor die Tür gesetzt mit einer wunderbaren Abfindung. Und das, finde ich, ist ein großer Fehler. Mhm. Das ist aber leider weit verbreitet. Man ahnt, das geht schief. Man will es aber nicht sehen, man guckt weg. Mhm. Oder das Prinzip Hoffnung. Mhm. Lass uns mal noch weiter versuchen. Das wird schon, obwohl da oben sagt jemand im Kopf, das wird nichts mehr.
Oder
das, ja, oder im Bauch, meistens im Bauch. Ja. Man ist da nicht konsequent. Und das wird in der Regel immer teuer.
Ja, das stimmt. Und dahinter steht schon eine gewisse Scheu vor Konflikt.
Ja.
Das wäre an sich ein sehr gesunder Konflikt, den einzugehen. Meistens für beide Seiten. Also ich kann mich selbst erinnern, als ich mein Kündigungsgespräch geführt habe, weiß ich, dass das ist nicht einfach. Ja? Und da war das auch nicht einfach. Und trotzdem erinnere ich mich da besonders dran an die Person, weil der war wirklich dankbar. Der war dankbar für dieses Gespräch, dankbar für diesen Impuls. Und das hat er auch nicht nur gesagt, um höflich zu sein, sondern das hat er wirklich gemeint. Und für den war das ein Befreiungsschlag. Der konnte damit, plötzlich hat er dann ganz andere Sachen hinterher gemacht. Er hat sein eigenes Unternehmen gegründet und so weiter. Ich weiß nicht mehr, heute weiß ich nicht mehr, was er tut. Nur ich weiß, dass es ihm danach richtig gut ging. Also der sich wirklich aus allen Zwängen holen konnte. Also diese Angst vor dem Konflikt, der dann immer als was Schlimmes empfunden wird, ist manchmal schmerzlich in dem ganz konkreten Moment, wohl wahr, kann gleichzeitig richtig gute, vorwärtstreibende Energien freisetzen.
Ja. Das war's schon wieder mit einer weiteren Folge von Empathie ist keine Utopie. Ich glaube, wir haben über viele unterschiedliche Sachen gesprochen. Ich denke, wir sind uns alles in allem einig, wenn man es bis oben an die Spitze schaffen möchte oder und es auch das eigene Ziel ist, dann ist emotionale Intelligenz bzw. Empathie auf jeden Fall deutlich wichtiger als der eigener Intelligenzquotient am Ende des Tages. Und in diesem Sinne freuen wir uns, wenn ihr uns weiter folgt, zuhört, kommentiert und bis zur nächsten Folge.
Empathie ist keine Utopie.